Ja, sehr geehrte Frau Lemke, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass ich hier diesen Input geben darf und am Anfang ein bisschen dieses Thema Qualität an der Schiene in den Mittelpunkt stellen kann. Ich habe so ein bisschen meine Themen hier nochmal aufgerissen. Ich werde über Siedlungsstruktur sprechen und natürlich über Mobilität und Siedlungsentwicklung. Die Schiene steht im Mittelpunkt und die qualitätvolle Planung. Ich sage ganz deutlich, meine Ebene ist die Regional- und Landesplanung. Ich bin kein Architekt. Das sind andere, die das heute Nachmittag dann ganz kompetent darstellen werden. Mir geht es vor allen Dingen um diesen etwas größeren Blick auf die Entwicklung. Ja, Siedlungsstruktur. Ich habe lange überlegt, ob es gut ist, immer diesen sehr technischen Begriff zu verwenden. Aber mir ist kein besserer eingefallen. Aber deswegen habe ich noch einmal für die, die ihn vielleicht nicht täglich verwenden, noch mal eine Definition mitgebracht. Also natürlich geht es um Wohnungen, also menschliche Siedlungen, aber auch vor allen Dingen um die Verteilung der Bevölkerung. Das haben wir eben auch schon gehört. Die Art und Dichte der Bebauung, die Infrastruktur und die zentralen Einrichtungen. Und das in der Summe macht die Siedlungsstruktur aus, die natürlich in jeder Region sehr differenziert ist. Die Frage, warum ist eigentlich die Siedlungsstruktur so wichtig? Warum beharre ich so auf diesem Thema, das ja sozusagen immer ein sehr sprödes oder technisches ist? Weil die Art der Siedlungsstruktur darüber entscheidet, wie viel Mobilität erforderlich ist. Einerseits ist Mobilität eine Errungenschaft. Wir alle freuen uns, mobil zu sein. Ich habe auch das 49-Euro-Ticket und freue mich, es jetzt nutzen zu können. Aber erzwungene Mobilität ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Und auch wenn es jeder so aus dem Alltagswissen natürlich weiß, aber ich möchte es am Anfang noch mal besonders betonen, das kam auch bei meinem Vorredner zum Ausdruck, da ging es um die Kita, also Stichwort Wegeketten, wo erledige ich was. Das hängt eben davon ab, wie diese Funktionen im Raum angeordnet sind, wo sind die Wohnstandorte, die Arbeitsplatzschwerpunkte, die Bildungseinrichtungen, der Handel oder auch Sport- und Freizeiteinrichtungen. Und deswegen noch mal ganz betont die These am Anfang, die Siedlungsstruktur und das heißt auch die Lokalisierung von Funktionen sind entscheidend dafür, wie viel räumliche Mobilität erforderlich ist und welche Verkehre bewältigt werden müssen. Wir haben außerdem das Phänomen, das werde ich gleich noch mal an Beispielen auch darstellen, dass die Aktionsmuster der Menschen sehr viel differenzierter geworden sind. Früher sind die Leute morgens um 7 Uhr in die Stadt gefahren und nachmittags um 16 oder 17 Uhr wieder zurück. Und das war eine sehr überschaubare und berechenbare Mobilität. Inzwischen wissen wir, dass es sehr ausdifferenzierte Mobilitätsmuster gibt und eben die Frage von Mobilitätsketten auch für individuelle Entscheidungen sehr, sehr wichtig sind. Und das Entscheidende für unser Thema heute ist, dass eben täglich in Gemeinden, in Kreisen, auf Regions- und Landesebene, aber auch bei vielen Unternehmen und Privatpersonen Entscheidungen fallen. Das sind Entscheidungen über neue Baugebiete oder unterschiedliche Nutzungen, die Errichtung von Gebäuden, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, das ist ja nicht nur die öffentliche Hand, das sind auch sehr viel private, aber auch die Umnutzung von Flächen und Gebäuden. Und alle diese Entscheidungen, und das ist eben sozusagen diese Botschaft am Anfang, haben erhebliche Auswirkungen auf die Mobilität. Der Minister hatte vorhin gesagt, dass man mal den Eindruck hatte, Deutschland ist fertig gebaut. Auch das hört man gelegentlich, naja, es ist doch irgendwie alles gebaut. Aber ich nehme immer gerne als Beispiel, als ich eben, war 16 Jahre, das wurde ja erwähnt, Umwelt- und Planungsdezernent der Region Hannover und alle Bauleitplanverfahren der Gemeinden sind immer über meinen Tisch gelaufen. Und das war jeden Tag ein Stapel, weil es sind viele kleine Dinge, F-Planänderungen, aber auch viele B-Pläne, B-Planänderungen, die dann über den Tisch gehen. Das heißt, die Welt verändert sich und wenn die Welt sich verändert, muss man auch eine Idee haben, in welche Richtung sie sich verändert. Und das hat mal sehr schön Hans Adrian, der frühere Stadtbaurat und Präsident unserer Schwesterakademie, der DASL, Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung, dargestellt, indem er diese verschiedenen Visionen einer Siedlungsentwicklung dargestellt hat. In der Kürze der Zeit kann ich die nicht erläutern, aber Sie sehen, dass man da sehr unterschiedliche Visionen hat. Gibt es klare Siedlungskanten? Kann ich Freiräume erhalten? Orientiere ich die Siedlung an Schienenstrecken? Darüber werden wir gleich noch sprechen. Bündele ich die Funktionen oder habe ich mehr disperse Strukturen? Will ich lebendige Zentren oder habe ich irgendwo boomende Edge-Cities am Rande der großen Städte? Also sehr, sehr unterschiedliche Visionen. Und ich wollte dieses Bild nur als Illustration zeigen, dass die Welt sich verändert und dass wir eine Idee haben müssen, in welche Richtung sich unsere Regionen entwickeln sollen. Und da ist natürlich das Thema flächensparende und verkehrssparsame Siedlungsstrukturen. Und diese Strukturen kann man nur mit einem überörtlichen Angang erstmal aufgleisen. Sie müssen dann ausgefüllt werden. Aber man braucht eine überörtliche Idee. Man braucht Schwerpunktsetzungen für diese verschiedenen Funktionen, die ich genannt hatte. Und man muss im Blick haben, eben diese Mobilitätszwänge zu reduzieren. Die Flächen gut oder optimal zu nutzen. Warum ich das so differenziert sage, komme ich gleich nochmal dazu. Und das Ganze braucht eben qualitätvolle Planung und Gestaltung. Ich habe hier mal beispielhaft die räumliche Vision der Region Stockholm genannt, wo man auch sehr viele Sachen sehen könnte. Also die starke Funktion der Kernstadt Stockholm, aber eben auch die Bedeutung der Zentren am Rande und weiter in der Region, die Bedeutung der Verkehrslinien oder auch die Knoten der Verkehrslinien. Sie sehen auch diesen tangentialen Ring um die Stadt. All das werden wir gleich noch in den restlichen 10 Minuten vertiefen. Ja, also qualitätvolle Planung und Gestaltung der Siedlungsentwicklung ist das Thema. Und ich möchte auch betonen, weil wir hier ja Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Planungs- und Politikebenen haben, das ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir brauchen die Landesentwicklung, die Landesplanung und die Regionalplanung, wenn es darum geht, dass man eben diese regionale Siedlungsstruktur so anlegt, dass sie auf ein leistungsfähiges Schienennetz orientiert ist. Die Definition der Siedlungsschwerpunkte, auch die Festlegung von Vorranggebieten für Siedlungsentwicklung, um Flächen zu sichern, ist eine Aufgabe der Regionalplanung. Und ich habe hier bewusst auch die Städtebauförderung für Siedlungsentwicklung an Orten mit Stationen aufgenommen, weil das aus meiner Sicht die wesentliche Qualität Ihres Projektes, dieses großen Frankfurter Bogens ist. Und dann eben, und da ist eben immer wichtig, zusammenzuarbeiten, die kommunale Planung, die natürlich dann auf der örtlichen Ebene diese Qualitäten erst erzeugt und umsetzen muss, in der kommunalen Bauleitplanung ihre Entwicklung auf diese Standorte an der Schiene auszurichten, diese Stationen auch als Mobilitätsdrehscheibe zu sehen, die Verbindung mit dem ÖPNV, dem Radverkehr. Das Stationsumfeld, das aus meiner Sicht häufig noch unterschätzt wird in seiner Bedeutung und in den Möglichkeiten, die man dort hat. Und natürlich auch die schwierige Aufgabe, die alle, die in der Praxis sind, wissen, dass das nicht immer leicht ist, mit den Betreibern der Schieneninfrastruktur oder der Stationen dann eben die Dinge zu verhandeln, die man da machen kann. Ja, wie macht man das, diese überörtliche Rahmensetzung für eine gute, qualitätsvolle Entwicklung? Ich habe so meinen Lieblingsklassiker mitgebracht. Das ist der Kopenhagener Fingerplan. Es ist eines der klassischen Achsen oder hier heißt es Fingerkonzepte, in denen die Einheit von Siedlung und Verkehr im Mittelpunkt stand. Ich sage das deswegen in der Vergangenheit, weil es früher eben sozusagen selbstverständlich war, es aber zwischenzeitlich ein bisschen verloren gegangen ist. Das Konzept hier dieses Plans aus 1947, und es gibt solche ähnlichen Pläne auch für andere Großstadtregionen, wo es diese Finger ist oder diese Hand ist immer so schön markant, zeigt, dass eben die S-Bahn-Achsen, die sternförmig ausgehen von der Kernstadt, die Leitlinien der Entwicklung sind und dass da eben eine klare Orientierung und auch die Aussage, dass dazwischen eben auch Freiräume erhalten bleiben sollen. Soweit, so gut. Dieses Konzept hat auch heute noch seinen Wert, ist in Kopenhagen auch immer noch Grundkonzept der räumlichen Entwicklung. Aber wir haben gehört, und da bin ich auch dankbar, dass der Minister das so deutlich gesagt hat, die Leute wollen eben nicht nur eindimensional fahren, sondern sie fahren quer. Es gibt viele Arbeitsplatzschwerpunkte auch außerhalb der Kernstadt. Es gibt viele Funktionen, die man an unterschiedlichen Orten in der Region wahrnimmt. Und deswegen muss man nicht immer nur gut in die Kernstadt rein und raus können, sondern auch quer fahren. Darauf komme ich gleich noch zurück. Aber die Botschaft ist hier, diese alten Überlegungen sind nicht schlecht und in vielen Bereichen auch heute noch gültig, aber sie müssen eben ergänzt und erweitert werden. Und international hat sich dafür ein Begriff gebildet, den man mit TOD abkürzt, Transit Oriented Development. Und das ist international ein Erfolgsschlager. Bei uns ist der Begriff merkwürdigerweise weniger verbreitet, obwohl er eigentlich die Fortführung dessen ist, was wir eben früher als Einheit von Siedlung und Verkehr bezeichnet haben. Ich habe mal dieses Zitat hier gebracht, dass die ganze Entwicklung der Metropolen in China sehr stark auf den Nahverkehr, auf den Schienenverkehr ausgerichtet ist und dass eben dieses Konzept von Transit-Oriented Development wesentliche Handlungsansätze hat, die ich eben noch auch kurz ansprechen möchte. Die Potenziale an den ÖPNV-Linien besser zu nutzen, die tangentialen Verbindungen auszubauen und den Nahverkehr eben als Vorleister der Siedlungsentwicklung zu sehen. Dazu muss man die vorhandenen Stationen nutzen. Man kann aber auch neue Stationen nutzen. Ich habe hier mal ein Beispiel im Westen von Kopenhagen, wo ein neuer Siedlungsschwerpunkt auf einer ehemaligen Carlsberg-Brauerei entstanden ist und wo die S-Bahn-Station verschoben worden ist, einige hundert Meter, sodass sie dieses Gebiet optimal erschließt. Im Umland von Hamburg wird gerade eine neue S-Bahn parallel zur Fernbahn mit eigenen Gleisen gebaut, wo dann eben auch 5 neue Stationen entstehen. Oder ich werde gleich noch ein Beispiel auch nämlich hier aus der Region Hannover zeigen, wo mit der Einführung der S-Bahn, das war im Jahr 2000, um diesen S-Bahn-Haltepunkt herum, das ist in der Mitte dieser orange Bereich, der Bahnhof und Nahversorgungseinrichtungen, aus meiner Sicht mustergültig in so einem Halbkreis eine neue Siedlung entstanden ist, die im Südosten, sieht man das noch, an eine alte Siedlung anschließt, aber wo eben um den Bahnhof herum eben eine solche neue Wohnsiedlung mit heute mehr als 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern entstanden ist. Und auch das hatte der Minister vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, dass die Schiene da ist, wenn die Leute hinziehen. Das haben wir nicht immer. In Hamburg gibt es viele Großwohnsiedlungen, die bis heute nicht an den öffentlichen Schienenverkehr angeschlossen sind. In anderen Städten auch oder sind sie mit 20 Jahren verspätet angeschlossen worden. Ein Musterbeispiel in dieser Hinsicht ist die Seestadt Aspern in Wien, wo die U-Bahn da waren, als der erste oder die ersten Menschen eingezogen sind. Das ist die Verlängerung einer U-Bahn-Linie, mustergültig. Aber in Klammern gesagt, die Stadt Wien hat da auch Probleme mit ihrem Prüfungsamt bekommen, weil die U-Bahn am Anfang leer fuhr. Da sieht man, was dann manchmal in der Praxis die Probleme sind, aber die waren mutig und haben es trotzdem gemacht. Oder auch in Hannover, wo im Zuge der Weltausstellung Expo 2000 ein neuer Stadtteil entstanden ist und wo zwischen diesem nördlichen Teil des Stadtteils und dem Messegelände die Schiene schon lag, wo jetzt das größte Wohnungsbauvorhaben Niedersachsens im Moment gerade entsteht, wo eben dann um die Station herum, die sehen Sie so im mittleren und unteren Bereich, dann eben auch das Eingangsportal für diesen neuen südlichen Stadtteil ist. Die Bahn ist da, wird dann im Takt verdichtet und vielleicht noch etwas verlängert, aber sie ist da und die Leute, die einziehen, können mit der Bahn fahren. Ich hatte gesagt, es geht um die Erweiterung um tangentiale Strecken. Auch das passiert. Ein gutes Beispiel ist eben Kopenhagen. Ich nehme es deswegen, weil ich vorhin den Fingerplan gezeigt habe. Sie haben die Hand alle vor Augen und hier geht es eben darum, quer zu den Fingern eben diese rote Linie, eine neue Stadtbahnlinie, 28 Kilometer, die eben zwischen diesen oder quer zu den S-Bahn-Achsen fährt, ein völlig neues Verkehrssystem und wo entlang dieser Strecke mit immerhin 29 neuen Stationen auch ganz neue Standortqualitäten entstehen. Dort ist auch der Begriff der Loop City entstanden. Also jedenfalls diese Querverbindung wird auch neue Entwicklungspotenziale schaffen. Die Bahn ist im Bau und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt sein. Ja, ich komme so zum Finale. Meine Botschaft ist also ganz klar, die Qualitäten der Standorte an der Schiene nutzen, die Ausrichtung der regionalen Siedlungsschwerpunkte auf die Stationen forcieren, das radiale Streckennetz durch tangentiale Strecken ergänzen, die Netzknoten, die dann entstehen können, das hatten Sie vorhin bei dem Stockholmer Bild gesehen, eben mit ihrer strategischen Bedeutung dann auch erkennen, auch eben die Verbindung mit der Nahmobilität zu sehen. Auch die Idee, neue Stationen zu schaffen, das hatte ich vorhin auch am Beispiel von Kopenhagen gezeigt. Das ist nicht überall möglich, aber wo es möglich ist, ist die Einrichtung einer neuen Haltestelle, heute in der Regel ja nur ein Bahnsteig mit einem Automaten und einem Unterstand, kann man auch mehr machen, aber jedenfalls ist es kein so riesiger Aufwand und man erschließt sich ganz neue Potenziale. Und eben im Umfeld der Station die bessere Ausnutzung der Grundstücke. Klassischerweise würde man jetzt hier sagen, mehr Dichte. Ich bin mit diesem Begriff extrem vorsichtig, weil es einer der gefährlichsten Begriffe der Planersprache ist. Wenn ich den Begriff Dichte verwende, insbesondere in wohlhabenden Umlandgemeinden, dann gehen immer viele Rollladen runter, weil man sofort irgendwelche Hochhaussiedlungen mit sozialen Problemen sieht. Deswegen spreche ich immer von moderater Dichte. Aber ich versuche auch immer deutlich zu machen, dass man nur mit einer besseren Ausnutzung der Grundstücke, vielleicht ist das ein besserer Begriff, es schafft, eben erstens nicht noch mehr Landschaft zu zersiedeln und zweitens eben auch preiswertes Wohnen zu ermöglichen. Das kann man nur, wenn man eben die Quadratmeterfläche besser ausnutzt. Diejenigen, die von Ihnen planerisch unterwegs sind, wissen das alle. Aber ich glaube, wir müssen es eben noch sehr viel besser nach außen vermitteln und auch Dichte besser vermitteln. Wir haben immer unterschiedliche Bilder gezeigt für unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es geht nicht um Hochhaussiedlungen. Hochverdichtete Reihenhaussiedlungen können die gleiche Dichte erzielen oder auch andere intelligente Verdichtungen, auch angepasste Verdichtungen, ein Dreigeschosser oder auch ein Gebäude mit 4 Wohnungen kann in einer wohlhabenden Umlandgemeinde schon ein Fortschritt sein, wobei die Öffnung für solche verdichtete Bauweise auch zunimmt, weil man eben sieht, es sind nicht nur die Leute aus der Kernstadt, die dann kommen, die man eigentlich nicht will, sondern man braucht es auch für die eigenen jüngeren und älteren Leute, die kleine preiswerte Wohnungen brauchen. Da passiert im Moment sehr viel und das müssen wir eben auch weiter fördern. Dieses Bild kennen Sie, ich habe es aber deswegen nochmal als vorletzte Folie mit hineingenommen, weil ich glaube, dass es ein richtig gutes Projekt ist und dass man eigentlich auch noch sehr viel mehr darüber reden müsste. Ich hatte vorletzte Woche in Spiegel Online ein Interview, wo ich auch richtig zitiert worden bin. Aber ich hatte als Beispiel eben den großen Frankfurter Bogen genommen. Und der Journalist hat dann hinterher gesagt, naja, aber das ist nicht das Einzige in Deutschland. Ich habe gesehen, in NRW gibt's das auch. Und das hat er dann in den Artikel reingenommen, ist eine Freiheit. Aber ich hatte eigentlich diesen großen Frankfurter Bogen genannt, ist dann aber in dem Artikel nicht aufgetaucht. Aber jedenfalls, also ich werde ihn in Vorträgen künftig verwenden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Sie hier evaluieren, was dort passiert und eben über diese Ergebnisse auch in die Fachcommunity berichten, weil der Ansatz, über die Entfernung auf der Schiene die Siedlungsentwicklung zu forcieren, ein sehr richtiger ist und der könnte auch oder sollte auch in vielen anderen Regionen eben Schule machen. Damit bin ich bei meiner letzten Textfolie. Das ist auch der Ausgangspunkt für das Forum, was eben nach dem Mittagessen noch ist, wo ich nochmal die abschließenden Thesen formuliert habe. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber eben diese Einheit von Siedlung und Verkehr zu nutzen. Ich nenne es mal die gestaltende Kraft der Schiene wiederzuentdecken und zu nutzen. Auch bewusst zu sagen, wir überlassen die Entwicklung nicht dem Zufall und dem Markt, sondern wir betreiben Raumplanung. Wir nutzen unsere Möglichkeiten zu sehen, dass alles zusammenhängt, eben Mobilität, Freiräume, Klimaschutz, Boden- und Mietpreise, Lebensqualität und eben die täglichen Entscheidungen in ein überzeugendes Gesamtkonzept einzufügen. Wenn Sie dieses Bild sehen, können Sie auch sehen, wo ich wohne, in einer maßvollen Verdichtung am Rande der Kernstadt. Mit diesem Bild verabschiede ich mich und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus